kennst du das, wenn man so abends, wenn man sich was bei Netflix angucken, vielleicht mit einem Freund oder einer Freundin, und man kann sich nicht entscheiden, was man sich anschauen möchte, und dann
Ja.
guckt man sich die ganze Zeit Trailer an, und
Ja.
dann ist der Abend vorbei. So, ne? In der Arbeitsforschung beobachtet man das auch bei Karrierewegen. Manche Leute sich nicht so richtig trauen, mal einen Sprung ins kalte Wasser zu machen, weil sie den perfekten Job suchen, der Spaß macht, Geld bringt, etc. Und dann ist das halt wie bei so einem Netflix-Abend. Man bleibt dann halt beim Trailer gucken hängen.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hey Leute, hier ist Ryan von Salon 5. Ich bin 15 und ich denke mal, dass ich in der Zukunft Journalismus machen möchte, aber ganz sicher dabei bin ich mir auch nicht. Da die Arbeitswelt ständig im Wandel ist, stelle ich mir halt öfter die Frage, welchen Job möchte ich überhaupt machen und welche Möglichkeiten werde ich in der Zukunft dazu noch haben? Um mir diese Fragen zu beantworten, ist heute Hans Rosineck zu Gast. Er forscht an der Universität St. Gallen zum Wandel der Arbeit und hat darüber auch ein Buch geschrieben. Hi Hans, schön, dass du da bist.
Hi Ryan, ich bin froh, hier zu sein.
Wie geht's dir so?
Mir geht's gut. Ich bin jetzt kurz vor Ostern. Ich habe jetzt irgendwie viel abgearbeitet, dass ich mich auch entspannen kann über Ostern. So, es gibt ja immer solche Schwellen, finde ich, im Kalender. Und das sieht gut aus, dass ich schöne Ferien jetzt gleich habe.
Du warst ja mal so alt wie ich, ne?
Das ist richtig, genau, ja.
Hattest du da schon den Plan, was du mal später machen willst?
Also tatsächlich wollte ich auch Journalist werden, als ich so alt war wie du. Ich war ultra schüchtern als Teenager, als früher Teenager. Und dann ging es ums Schülerpraktikum und eigentlich wollte ich eher an der Autowerkstatt ein Praktikum machen, weil ich mich für Autos interessiert habe. Aber dann habe ich mir gedacht, hey, du musst was gegen deine Schüchternheit tun. Und deswegen bin ich in eine Lokalredaktion gegangen von der Rheinischen Post in Düsseldorf und habe dort nicht nur gearbeitet, sondern auch an mir gearbeitet. An meiner Schüchternheit, so, weil dann musste ich, weiß ich nicht, ich hatte meinen ersten Artikel, da ging es um Osteoporose-Gymnastik im Krankenhaus Benrath. Da musste ich mit Menschen, mit Rentnern reden, die irgendwie fünfmal so alt waren wie ich, ne? Und musste ich meine Schüchternheit überwinden. Und das war eine coole Zeit, weil manchmal, wenn alles gut läuft, ist Arbeit so eine doppelte Verwandlung. Dann arbeitest du nicht nur an einem Produkt oder einer Dienstleistung, sondern auch an dir selbst. Und das war eigentlich eine sehr wertvolle Zeit, ja.
Und was würdest du deinem 16-jährigen Ich heute raten, wenn du nochmal mit ihm reden könntest?
Also vieles wahrscheinlich, aber ist auch gut, Fehler zu machen natürlich, ne, aus Fehlern zu lernen. Also ich habe viel damit gehadert, möchte ich Journalist werden oder nicht. Ich bin nicht Journalist geworden. Ich habe aber vieles im Journalismus gelernt, was mir geholfen hat. Und das finde ich bei allen Menschen, die mit dem Journalismus liebäugeln, irgendwie eine wichtige Sache. Als Unternehmensberater und als Forscher, das sind so die zwei Sachen, die ich momentan mache. Da versuchst du dich in neue Kontexte reinzudenken, versuchst kluge Fragen zu stellen, versuchst schnell einen Überblick zu gewinnen und daraus spannende Zusammenfassungen oder Geschichten zu machen. Klingt total nach Journalismus, oder? Und ich glaube, es gibt viele Orte, wo es immer wichtiger wird, Brückenbauer oder Brückenbauerin zu sein zwischen Welten, wie viel zu viele Silos, keiner mehr miteinander redet, keiner Verständnis füreinander hat. Und ob man das als Hochschullehrer macht oder als Berater oder als Autor, das sind alles journalistische Tätigkeiten und das kann man alles super lernen, zum Beispiel in einem journalistischen Anfang. Und deswegen hätte ich mir meinem 16-jährigen Ich halt Mut gemacht, das alles mal auszuprobieren. Und ich finde eh, dass das Leben ist eher ein Puzzle als eine Leiter. So, ne? Und
Ja.
ich glaube, es gibt viele coole Puzzlestücke, die man sammelt. Und ich glaube, das größte Risiko ist, dass man, wie kennst du das, wenn man so abends, wenn man sich was bei Netflix angucken, vielleicht mit einem Freund oder einer Freundin, und man kann sich nicht entscheiden, was man sich anschauen möchte. Und dann
Ja.
guckt man sich die ganze Zeit Trailer an, und
Ja.
dann ist der Abend vorbei. So, ne?
Genau.
Und das gibt es also in der Arbeitsforschung beobachtet man das auch bei Karrierewegen. Manche Leute sich nicht so richtig trauen, mal einen Sprung ins kalte Wasser zu machen, weil sie den perfekten Job suchen, der Spaß macht, Geld bringt, etc. Und dann ist das halt wie bei so einem Netflix-Abend. Man bleibt dann halt beim Trailer gucken hängen. Und ich glaube, es ist gut, nicht auf dem Gang stehen zu bleiben, ne, sondern durch Türen auch mal durchzugehen. Zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus, ich gebe der Sache mal eine Chance. Das ist nicht die beste Firma der Welt, aber ich gebe dir mal eine Chance. Wenn es mir nicht gefällt, kritisiere ich die auch, gebe ich denen auch eine Chance, auf meine Kritik zu reagieren. Und irgendwann, ja, kann ich auch weiterziehen. So, ne? Also ich glaube, das ist eine Sache, die mir wichtig ist. Puzzle spielen und nicht im Gang stecken bleiben.
Also ich bin ja noch Schüler und Man macht sich einfach oft Sorgen als Schüler, was man dann in der Zukunft einfach machen möchte. Und was glaubst du, wie kann ich mich als Schüler konkret auf die Arbeitswelt vom morgen vorbereiten und was sollte ich dafür lernen, um gute Chancen dabei zu haben?
Ja. Ja, ich erinnere mich auch noch so, ich wurde als Schüler dann auch immer von irgendwelchen Tanten gefragt, so Hans, was willst du denn mal werden? So, ne? Ich finde das Mindset ziemlich veraltet, weil wir können davon ausgehen, dass 40% der Jobs, die du sehen wirst, wenn du, sage ich mal, so alt bist wie ich, ja, die existieren ja noch gar nicht. Das heißt,
Ja.
wir wissen gar nicht, was wir mal werden wollen. Und was ist denn mit jemandem, der in den 80er Jahren IT studiert hat? Der weiß heute nichts. Also wenn er nicht dazugelernt hat in der Zwischenzeit, weiß der nichts. Das heißt, ich glaube, es geht vielmehr darum, so Zukunft als Haltung zu sehen, ne, und offen zu sein, nicht stecken zu bleiben in irgendwelchen Sachen. Immer, also die Zukunft ist den Lernenden sicher und nicht den Wissenden. Das finde ich total entscheidend. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen philosophisch, ein bisschen so ein Teebeutelspruch. Aber ich denke, wenn, also für Teenager ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich keine Angst machen lässt, so, und dass man auf seine Leidenschaften hört. So, weil, also ich erinnere mich auch noch, dass Leute gesagt haben, oh, Journalismus, damit verdient man aber kein Geld. Wenn du gut in einer Sache bist, wirst du darin erfolgreich sein. Da glaube ich wirklich zutiefst dran. Wenn du gut in einer Sache bist, wirst du erfolgreich sein. Wenn du aber aus irgendeiner Angst, ja, sagst, oh, ich mache jetzt doch BWL, ja, weil, keine Ahnung, mein Papa hat gesagt, da gibt es mehr Geld. Und du wirst dann darin aber nicht gut sein, weil es nicht zu deinen Leidenschaften passt, wirst du darin nicht erfolgreich sein. Also ich glaube wirklich, ich versuche das auch als Vater einer zweijährigen Tochter, jetzt ist es noch nicht so akut, aber irgendwann, ihr das nahe zu bringen, so, hör auf deine Leidenschaften. Und eine Leidenschaft ist was anderes als Spaß, ne? Also viele denken so bei Arbeit an irgendwie, du sitzt in irgendeinem Coworking-Büro und trinkst Kaffee Latte und ab und zu schreibst du mal eine E-Mail und das sieht immer nach einem Riesenspaß aus. Die Arbeit wird nicht Spaß machen und deswegen gibt es aber, oder nicht immer Spaß machen, aber deswegen gibt es im Deutschen ja dieses schöne Wort Leidenschaft so. Also Leidenschaft ist, dass ich was mache und auch bereit bin, dafür ein Stück weit zu leiden. Und was herzugeben, weil ich dafür brenne. Und du kennst das vielleicht auch, wenn du zu Freunden sagst, so, hey, ich kann dich leiden. So. Das heißt, auch wenn du mal nicht mega Fan bist, halte ich es mit dir aus. So. Und das ist, glaube ich, wichtig zu entdecken in der Arbeit. Journalismus ist was, wo es extrem um Leidenschaft geht. Also was Journalisten als mitmachen, ja. Ob das Unsicherheit ist, viel Reiserei, viel Stress, viele Deadlines, die haben richtig Leidenschaft. Und ich glaube, wir sollten alle nie auf unsere innere Stimme, also immer auf unsere innere Stimme hören und nie dafür taub werden, was uns eigentlich Leidenschaft gibt, also auch Leidensbereitschaft gibt.
Du meintest ja gerade, dass man auf seine Leidenschaft hören soll, wenn man nach einem Job sucht. Aber gibt es in der Zukunft überhaupt noch, beziehungsweise gibt es in der Zukunft oder wie viele sichere Jobs gibt es denn überhaupt noch in der Zukunft, wenn sich die Arbeitswelt ständig verändert?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige Frage. Also, ich habe viel mit Unternehmen wie VW gearbeitet. Da sind Leute, die haben gesagt, oh, ich fange mal bei VW an zu arbeiten, weil mein Papa da auch gearbeitet hat und der hat gesagt, wenn du da arbeitest, wirst du für immer einen sicheren Job haben. Das gibt es heute gar nicht mehr. Nicht mal bei VW. Nirgendwo. Kannst du knicken. Wir werden zum Beispiel durch KI, aber auch durch andere Effekte, durchaus erleben, dass jeder von uns mal eine Zeit lang arbeitslos ist, ja, mal umlernen muss. Ich meine, noch sind wir sehr in so einer Denke, so du lernst und dann verdienst du Geld und dann gehst du in Rente, ne? So diese drei Schritte. Und in Zukunft wird das wohl eher so sein, dass man Lernen und Arbeiten immer wieder miteinander abwechselt. So, ne? Das heißt, wenn Tanten nicht mehr fragen sollen, was willst du mal werden, ne, dann ist es eher, was willst du als nächstes werden? So. Und dann kann es sein, dass man in einem Job ist, der zum Beispiel Manager-Job ist, die werden relativ schnell eher oder die werden eher durch KI ersetzt und dass der Manager dann sagt, oh, ich glaube, ich mache jetzt eine Umschulung zum Tischler oder zum Intensivpfleger, weil das wird so schnell nicht automatisiert werden. Also gerade so Care-Berufe, die werden nicht so schnell automatisiert werden. Oder ich lerne, wie ich mit KI arbeiten kann, weil das ist auch so eine Sache, die finde ich, ach ja, das ist so wichtig und mir als Forscher so wichtig, weil es im Wenn Richard David Precht darüber redet oder andere, die erzählen das, die verstehen das alles grundsätzlich falsch und es ärgert einen immer total, weil ich kenne auch die Forscher, die Precht zitiert, die er falsch zitiert, so, ne? Und zwar gibt es so eine Studie, da wurde gesagt, 40% der Jobs fallen weg durch KI bis 2035. Ich kenne die Forscher, die das in Oxford erforscht haben und die meinen, ey, so haben wir das nie gemeint. Wir haben nie gesagt, 40% der Jobs fallen weg, also im Sinne von Du hast, weiß ich nicht, 100.000 Menschen in der Stadt, 40.000 werden arbeitslos. So würde das ja, das würde das ja bedeuten. Was die Forscher meinten, ist, innerhalb von einem Spektrum von Sachen, die du in einem Job machst, 100 Dinge, die du in deinem Job machst, 40 Dinge von diesen 100 Dingen werden durch KI übernommen werden. Das heißt, so richtig ist gar nicht davon auszugehen, dass Leute komplett ihren Job verlieren, sondern eher, dass innerhalb deines Jobs du immer mehr mit KI arbeiten wirst. Ob das im Journalismus ist, ne? Terminplanung, Routenplanung, Übersetzung, das gibt es alles schon. Und deswegen würde ich gar nicht so eine mega Angst haben vor so richtig massiven Verlusten von Arbeitsplätzen, sondern eher, dass wir immer wieder gucken, wie können wir neue Technologien einbinden in unsere Arbeit. Und das geht, dann geht es wieder um die Offenheit, die ganz wichtig ist.
Glaubst du aber, dass dadurch, dass wir dann immer mehr in der Zukunft mit KI arbeiten werden, wir sind ja mehr oder weniger dazu gezwungen, dass die Leute dann dadurch weniger Gehalt bekommen, weil sie weniger Arbeit verrichten, weil ja der Teil dann durch KI eben übernommen wird?
Oder sie mehr Gehalt bekommen, weil dann Leute, die gar nicht so krasse Experten sind, mit KI auf einmal auf ein neues Level kommen. Ne? Das geht ja auch. Also
Ja.
du könntest dir vorstellen, genau, dass man sozusagen sagt, wir zahlen euch weniger, weil ihr könnt jetzt die tollen Ideen mit ChatGPT erstellen. Ne? Das heißt, da würden dann die Experten leiden drunter. Oder man sagt, jeder Mittelmäßige wird jetzt durch ChatGPT zum Experten, also der Chef von Nvidia hat gesagt, jeder wird mal CEO sein, nämlich CEO von einer KI. Und dann gibt es eher den Effekt, dass sozusagen mehr Leute in bessere Gehälter kommen, weil sie auf einmal Top-Experten sind. Das ist eine Frage, die wird sehr aktiv erforscht. Also ich beteilige mich da auch an der Forschung zu KI und Arbeit. Und so wie es momentan aussieht, ist es eher so, dass Experten darunter leiden. Das heißt, Hochverdienende werden eher darunter leiden, als dass Geringverdienende aufgepusht werden durch KI. Aber meine Hoffnung ist, dass wir dadurch, dass wir, also guck mal, du kannst dann mit KI schneller E-Mails schreiben, schneller Excel-Tabellen erstellen, schneller Verträge entwerfen, schneller Reisen planen, so ein Kram, ne? Und das ist die KI, die das ermöglicht, dass man das halt outsourcen kann. Und dann können wir vielleicht unsere MI wieder entdecken. Dann können wir vielleicht unsere menschliche Intelligenz wieder entdecken. Und dann können wir vielleicht mehr Zeit haben, als Journalist zum Beispiel, Menschen wirklich zuzuhören und die Ruhe zu haben. Du musst dann nichts mehr notieren. Jetzt zum Beispiel. Ich schätze, das wird von einer KI transkribiert werden, unser Gespräch. Deswegen kannst du mir jetzt besser zuhören. Haben wir ein angenehmeres Gespräch. Und auch in Managementpositionen, wenn Leute sich dann mehr darauf konzentrieren können, Menschen zu helfen, dabei besser zu werden, dann müssen, weil sie weniger Excel-Tabellen schreiben müssen, dann ist das ein Gewinn. Und dann ist das ein Gewinn, wo ich sage, der wird wirtschaftlich auch einen Unterschied machen. Das heißt, die Unternehmen, die besser zuhören können, die besser mit Menschen umgehen können, die werden auch davon Gewinn erfahren. Und das heißt, es kann sogar sein, dass man durch KI höhere Gehälter entwickeln wird. Weil dann auf einmal Zeit frei ist für menschlichere Arbeit, für die MI, für die menschliche Intelligenz. Und da sind wir in der Arbeitswelt echt nicht besonders gut drin, ja, empathisch zu sein oder wirklich zuzuhören und über Werte zu reden, über Ängste zu reden. Dafür haben die Manager keine Zeit, weil sie sagen, ich muss eher E-Mails beantworten, ne? Wenn das aber die KI kann, dann ja, könnte man vielleicht mit dem Zuhören anfangen.
Wir haben jetzt viel über natürlich haben wir viel über Arbeit geredet und ich bin in der Schule und man hat so einen ständigen Notendruck, weil uns wird natürlich immer gesagt, du brauchst den und den, du brauchst die und die, die, sonst bekommst du die und die Jobs nicht. Und wenn du einen guten Job haben willst, mit dem du gut leben kannst, dann brauchst du halt auch gute Noten. Aber dadurch, dass es so viele andere Berufe mittlerweile gibt, die gar nicht mehr so viel mit den Noten zu tun haben, was glaubst du, was in der Zukunft wichtiger wird? Die Noten und die Abschlüsse oder Soft Skills wie Kreativität, Teamgeist und generell mit Menschen umgehen zu können?
Ich denke eher Letzteres. Also ich denke, das, was du beschreibst mit dem Notendruck, das zeigt auch, aus welcher lange, lange veralteten Welt unser Bildungssystem kommt. Ja?
Ja.
Also ich meine, das ist total irre, wenn man darüber nachdenkt, wie früh ihr aufstehen müsst, um in die Schule zu gehen. Ja, da gibt es extrem viel Forschung dazu, dass das wirklich nicht hilft. Ich habe jetzt nur Zahlen aus den USA, nicht aus Deutschland, aber in den USA ist das so, dass Menschen, die in den USA im Gefängnis sind, die haben mehr Pausen als Menschen, die in den USA zur Schule gehen. Ja. Pausen sind aber extrem wichtig, nicht nur für die Social Skills, sondern auch um Gelerntes zu verarbeiten. Ja. Es gibt so ein Experiment, wo man so Kleinkindern so ein Spiel zeigt, die verstehen das dann kurz, die einen dürfen danach einen Mittagsschlaf machen und die anderen müssen mit was anderem spielen. Die, die einen Mittagsschlaf machen, die konnten sich das Spiel für immer merken. Die, die danach was anderes spielen müssen, haben es sofort wieder vergessen. Und wenn man darüber nachdenkt, wie die Schule strukturiert ist, das ist nicht besonders großartig. So, ne? Oder auch, was ich auch krass finde, ist, ich will jetzt nicht erzählen, wie schlimm die Schule ist. Ich glaube, das wäre nicht so gut, aber eine Sache noch: Man hat irgendwie Matheunterricht, schreibt eine 5 in der Mathe-Klausur. Und statt dann zu sagen, hey, wie können wir dafür sorgen, dass Ryan beim nächsten Mal eine 3 oder eine 2 schreibt, sagt man, okay, nächstes Thema. Okay, nächstes Thema. Es ist so, es geht nur darum zu messen, es geht gar nicht darum zu lernen. Ne? Also sagst du hier, okay, wir haben festgestellt, Hans ist eine Pfeife in Geschichte. Großartig, nächstes Thema. So. Hans hat das nicht verstanden, nächstes Thema. Also da sind wir, das ist kein, nicht immer ein ideales Lernumfeld. Es gibt viele Schulen, die da dran arbeiten, das finde ich auch sehr gut, das ist auch sehr wichtig. Deswegen ist es, glaube ich, nicht, also es ist, Noten sind ein Weg, um eine Tür zu öffnen, die dich in Gespräche bringt. Würde ich nicht unterschätzen, auf jeden Fall. Also ich habe selber viel Personalauswahl auch gemacht bei einer Beratung. Wir haben immer auf die Noten geguckt, selbst auf die Noten der Schule tatsächlich. Selbst wenn die Leute schon einen Master hatten, haben wir noch auf die Noten der Schule geguckt. Warum? Die Note der Schule zeigt dir, wie gut du in Themen bist, auf die du keinen Bock hast. Ja, wenn du danach sagst, ich mache einen Bachelor in Journalismus, Master in Journalismus, dann weiß man, okay, gut, Ryan brennt für Journalismus. Natürlich ist der gut im Journalismus. Aber in den Schulnoten siehst du, wie gut er ist in Themen, auf die er vielleicht keinen Bock hat. So, ne? Und das ist, glaube ich, nicht unwichtig so. Also das als Türöffner, um in bestimmte Bewerbungsverfahren reinzukommen. Aber wenn man sich anstrengt und gute Noten hat, dann kriegt man ja nicht nur eine gute Note, sondern man lernt dann ja auch Skills. So, und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich hatte Sachen, auf die hatte ich überhaupt keine Lust in der Schule. Also Deutsch zum Beispiel war ich nicht besonders gut drin. Was witzig ist, weil ich jetzt Autor bin, aber ich war in Deutsch nicht besonders gut. Weil ich keine Lust hatte, mir vorschreiben zu lassen, welche Bücher ich lese. So, ne? Aber das Durchhaltevermögen, was ich da gelernt habe, das ist wichtig. Also, oder auch wenn du so ein Schiller-Gedicht analysieren kannst, dann hast du, weißt du, wie, nicht nur, wie es ist, jemand anderes zu sein, sondern jemand anderes aus einem anderen Jahrhundert zu sein. Das ist ein Riesen-Empathietreiber. Das heißt, konzentriert euch in der Schule. Die Noten sind so ein Nebeneffekt, ja. Aber macht das vor allem, weil es wirklich schon ein Argument dafür gibt, dass man auch nicht nur für die Noten lernt, sondern für das, was darüber hinaus passiert. So. Eine Sache vielleicht noch dazu. Ich war, weil ich jetzt vorhin so negativ über die Schule geredet habe, habe ich das Bedürfnis, jetzt noch eine positive Sache zu sagen. Ich war super, also schüchtern, hatte ich ja schon gesagt, und habe mich dann immer sehr in mich zurückgezogen und habe mich sehr wenig beteiligt am Unterricht, also eine gewisse Zeit in der Schule. Und dann kam so mein Erdkundelehrer auf mich zu, Herr Lange, und er hat gesagt, Hans, es ist weniger langweilig, wenn du dich beteiligst. So, es ist einfach weniger langweilig. Vielleicht bist du, vielleicht ist es Unsinn, was du erzählst, dann kriegst du keine guten Noten, egal. Aber einfach für dich, dass die Zeit schneller vorübergeht, ist besser, wenn du dich beteiligst. Und ich sage das auch, wenn ich Unternehmen berate, also auch Menschen, die, weiß ich, 50 sind. Es geht nämlich für die Arbeit auch. Wenn du Anteil an den Sachen nimmst und dich beteiligst, geht die Zeit schneller vorbei. Leidest du weniger drunter. Ist was Psychohygienisches am Ende. Beteiligung einfach für sich selbst, ja, damit es nicht so ätzend ist. Das war von Herrn Lange ein Ratschlag, der mich wirklich gerettet hat in der Schulzeit.
Wir haben jetzt über Schule geredet und dass die Noten eigentlich, beziehungsweise dass die Noten eigentlich zweitrangig sind, so, weil es ja mehr auf dein Selbst ankommt.
Ja, aber wenn du dich gut um dein Selbst kümmerst, wirst du wahrscheinlich auch gute Noten haben. Also würde ich sagen so. Ne?
Ja,
Aber ja.
ja. Aber wenn du jetzt was an der Schule ändern könntest, was würdest du sagen, was müssten wir ändern oder was sollte anders passieren, damit wir junge Menschen besser aufs Arbeitsleben vorbereitet sind?
Boah, Ryan, ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen soll. So, ganz ehrlich. Also, ich meine, so eine Sache ist so, die finde ich auch faszinierend. Stell dir mal vor, du hast eine 4 in Mathe und eine 2 in Deutsch. Und deine Eltern haben Geld für einen Nachhilfelehrer. Welchen Nachhilfelehrer solltest du bekommen? In unserem Bildungssystem würde man sagen, definitiv der Mathelehrer. damit der Ryan keine 5 in Mathe bekommt. So, ne? Und eigentlich ist das aber nicht so sinnig, weil besser ist es, Stärken zu stärken. Es ist viel sinnvoller, wenn du einen Nachhilfelehrer hast, der aus deiner 2 in Deutsch eine 1 in Deutsch macht, als jemand, der versucht, dich am Rand so ins Mittelmaß zu bringen. Und das ist etwas, was im Bildungssystem ein bisschen komisch ist, weil am Ende die Arbeitswelt braucht Leute, die exzellent in bestimmten Sachen sind und nicht die super Mittelmaß in allem sind. So. Also das ist so eine Sache. Mehr fördern und fordern, auch bei Leuten, dass die gut sind, noch besser werden. Ne? Und das wäre auf eine Sache. Dann die Gestaltung von Zeit und Pausen ist mega wichtig. Ich finde, Schule ist zu autoritär. Wir brauchen, also wir Berater und Forscher, wir reden uns den Mund fusselig, dass in Organisationen die Menschen mehr von unten führen, kritisch sind, ihren eigenen Kopf benutzen, nachdenken, recherchieren, nicht alles glauben, was sie erzählt bekommen, Mund aufmachen, etc. Naja, aber die kommen aus einem Bildungssystem, wo das denen nicht gerade antrainiert wird. Ne? Das kommt aus einer, also unser Bildungssystem kommt aus einer Zeit der Fabrikarbeit und der Fließbandarbeit. Und das sieht man an jeder Stelle dort. Das heißt, mehr, also es gibt Lehrer, die das anders machen und die haben mich auch sehr geprägt so, aber wirklich kritisch denken, eigenen Kopf benutzen, das können wir noch mehr gebrauchen in der Schule, weil die Wirtschaftswelt eine ist, die auf Innovation angewiesen ist und nicht auf Leute, die irgendwie am Fließband stehen und weiß ich nicht, Nägel gerade schlagen. Oder nicht nur. Die gibt es natürlich auch, aber auch dort muss man kritisch sein, wenn man merkt, die Maschine funktioniert nicht, lass die mal besser machen.
Und als du da mit der Schule fertig warst, hast du das Gefühl, beziehungsweise wenn du jetzt nochmal auf dein früheres Ich gucken kannst, das gerade mit der Schule fertig war, hast du das Gefühl, dass du irgendwie vorbereitet auf dein Arbeitsleben warst? Oder war das so ein Moment, wo du dann gesagt hast, krass, ich habe so viel Zeit investiert in die Schule, aber so gut bin ich jetzt tatsächlich gar nicht vorbereitet auf mein Arbeitsleben?
Ja, gute Frage. Wie war das damals? Also wir hatten so ein bisschen Berufsorientierung gemacht. Das war auch gut. Ich fand es nur mal komisch, dass in einem Gymnasium immer nur Akademikerjobs vorgeschlagen werden. So, ne? Also ich
Ja.
glaube, da gibt es auch spannende Studien zu, dass man im Handwerk wesentlich mehr Sinn erleben kann. Und fühlte ich mich gut vorbereitet? Ach, also manchmal lese ich so auch bei irgendwie Instagram oder so, ja, Schulen sollen lieber zeigen, wie man eine Steuererklärung macht oder so. Ne? Das gibt's ja solche Argumente. Und das finde ich nicht so überzeugend, weil wenn du lernst, wie man Schiller-Gedicht analysiert, ja, oder wie man Integralrechnung macht, dann hast du dein Gehirn auf eine Art und Weise trainiert, dass du Steuererklärungen und noch 10.000 andere komplizierte Sachen selber knacken kannst. So. Also es geht ja in der Schule darum, das Lernen zu lernen. So. Und deswegen ist es eigentlich wichtiger, wenn du ein Schiller-Gedicht analysieren kannst, dann kannst du nicht nur die Steuererklärung von heute machen, was auch eine Poesie in ihrer eigenen Form ist, sondern alle möglichen Steuererklärungen, die kommen. Das heißt, ich finde das schon gut, dass Schulen breit sind und da bin ich vielleicht sogar ein bisschen oldschool, komplizierte, breite Sachen anbieten, die nicht zu praktisch sind. Weil wenn es zu praktisch ist, ist es auch schnell veraltet. Also das hat mich schon gut vorbereitet. Ne? Also gerade die Sachen so, zum Beispiel sowas wie Latein, also Lateinunterricht, nichts mit der Gegenwart zu tun. Also außer im Vatikan wirst du keinen Arbeitsplatz finden, wo man Latein spricht. Aber wenn du so einen Text von Ovid übersetzen kannst, dann hast du irgendwie so das Durchhaltevermögen und die Konzentration dir angelernt, die dir in vielen Arbeitskontexten hilft. Deswegen würde ich wirklich sagen, so gerade die Sachen, die ätzend sind, sind eigentlich die wertvollen, so. Weil es gar nicht so darum geht, was du da konkret machst, sondern dass du lernen lernst, so. Und das hat mich schon gut vorbereitet, würde ich schon sagen. Aber ich habe dann erstmal mein CV gemacht. Da habe ich dann auch noch viel mehr gelernt für die Arbeit, glaube ich.
Also du bist am Arbeiten und das Arbeitsfeld ist ja ein soziales Umfeld. Du hast ein Team, du hast Kollegen, du redest auch viel mit Leuten, vor allem in deinem Bereich jetzt. Aber es digitalisiert sich alles und wir haben jetzt, zum Beispiel im Journalismus gibt es ja die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten. Glaubst du, dass sich das dann irgendwann so entwickeln wird, dass ich meine Arbeitskollegen noch auf einem Bildschirm sehe und nicht mehr im Echt?
Also ich habe jetzt gestern aktuelle Zahlen gesehen, dass es kam immer so ein Wellen, es gab so einen riesen Boost Richtung Homeoffice. Dann gab es wieder Unternehmen, die mehr gesagt haben, kommt gefälligst zurück ins Büro. Und dieser Trend ist jetzt wieder rückläufig. Jetzt gibt es wieder mehr eine Offenheit zum Thema Remote Work. Ich glaube, dass es auf eine gute Mischung ankommt, in allen Jobs. Ich glaube, es ist leichter, Menschen in die Augen zu gucken, als Menschen in die Pixel zu gucken. Das macht was aus mit der Verbundenheit, der Empathie. Vieles, was man zwischen den Zeilen sagt, viele Sachen, die kriegt man viel besser mit. Ich bin jemand, der sehr viel Meetings in Spaziergängen macht und auch Organisationen dazu berate, dass sie Spaziergänge machen. Also nicht nur, dass sie sich in Präsenz in einem Raum treffen, sondern dass sie zusammen sogar noch spazieren gehen. Es wahnsinnig viel Forschung gibt, die zeigt, was passiert, wenn man gleichzeitig seinen Körper aktiviert, und dann hört man einem unglaublich gut zu. Man muss sich überlegen, wofür mache ich ein Bildschirmmeeting und wofür treffe ich die Person in echt. Ich bin eine Zeit lang nach Berlin gependelt von Hamburg aus, um dort mit einem Noise-Canceling-Kopfhörer in einem Großraumbüro zu sitzen. Ja, das ist natürlich Unsinn. Das könnte man auch an einem Bildschirm machen. Aber es gibt bestimmte Treffen, wenn es um ja, Feedbackgespräche geht, ja, oder ein Bewerbungsgespräch oder eine schwierige Entscheidung oder um ein Kennenlernen, würde ich auf jeden Fall nicht remote machen. Ich glaube, jetzt zum Beispiel im Journalismus, sicher viele Terminabsprachen, Rückfragen etc. kann man super digital machen. Aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was auf der Strecke bleibt, wenn man alles digital macht. Und gerade das Soziale, du hast das ja gerade angesprochen, dass das ein sozialer Ort ist. Die Arbeitswelt ist ein so wichtiger Ort. Wir sind in so einer gespaltenen Gesellschaft mittlerweile, wo sich die Leute wirklich spinnefeind werden. Und die Arbeitswelt ist ein Ort, wo man noch, vielleicht der letzte Ort, wo man noch mit Menschen zusammenkommt, auf die man tendenziell keinen Bock hat. So. Du kommst in so ein Büro rein und denkst so, wow, mit denen soll ich jetzt arbeiten? Und das bringt aber eine Gesellschaft zusammen, weil du suchst dir deine Freunde aus, du suchst dir deine Partner aus. Ne? Das suchst du dir alles aus. Aber in der Arbeitswelt und in der Schule kommst du mit Leuten zusammen, auf die du keinen Bock hast. Und das ist total wichtig für eine Gesellschaft, um zusammenzuwachsen. Und die Arbeitswelt ist immer noch der Ort, wo du mit der größten Wahrscheinlichkeit deinen Partner oder deine Partnerin kennenlernst, noch vor Tinder und anderen Sachen. Das heißt, aus dieser Reibung entsteht auch Wärme. Und ich glaube, das geht vor allem gut, wenn man sich in Präsenz trifft. Ich glaube, man verliebt sich nicht über Zoom sozusagen. Und insofern, ja, würde ich sagen, eine gute Mischung ist wichtig. 50-50, ja. Und sich überlegen, wofür bin ich in Präsenz da und wofür bin ich digital da. Ich glaube, das ist wichtig. Auch im Hinblick auf die Emissionen, ne? Wenn Leute mit dem Flugzeug, weiß ich nicht, nach München fliegen, um dort ein halbstündiges Gespräch zu haben, das ist natürlich auch aus einer ökologischen Perspektive ein Skandal.
Wir haben ja gerade schon darüber geredet, dass man, wenn man sich einen Job aussucht, man den sich mit aus Leidenschaft aussuchen sollte. Und da meintest du ja, dass der Job dir nicht unbedingt am meisten Spaß machen muss, sondern wirklich nach der Leidenschaft gehen sollte. Findest du es aber trotzdem wichtig, dass man sich einen Job aussucht, wo man sagt, der Job macht mir doch Spaß? Oder findest du eher, dass es ein Luxus ist, dass man das sagen kann?
Nee, also ich finde es doch wichtig, dass man einen Job sucht, wo man weiß, da kann man dran Spaß haben. So. Und ich glaube auch nicht, dass das ein Luxus ist. Also wenn man, ich habe letztens mit Menschen aus der Landwirtschaft gearbeitet. Also die würden das wahrscheinlich nicht Arbeit nennen, was ich mit denen gemacht habe. Ich habe mit denen geredet, so. Die machen halt richtig landwirtschaftliche Arbeit. Die haben da sehr viel Spaß dran und unter anderem auch Spaß dran. Nicht immer, aber auch. Also es ist kein Luxusproblem, würde ich sagen, und es ist schon wichtig. Nur ist Spaß immer so eine vorübergehende Angelegenheit, ne? Also nichts macht eigentlich durchgehend Spaß. Urlaub macht nicht durchgehend Spaß. Freunde machen auch nicht durchgehend Spaß. Weiß ich nicht, Netflix auch nicht. Bücher lesen auch nicht. Das heißt, man sollte sozusagen schon nach dem Spaß gehen, aber auch innerlich darauf vorbereitet sein, dass der Spaß ist eher wie so ein Bonbon. Das kommt ab und zu mal um die Ecke. Was einen trägt, ist dann doch eher die Leidenschaft, ja. Aber klar, wenn du merkst, ey, an der Sache habe ich wahnsinnig Spaß und es ist eine Sache, wofür andere einen sogar noch bezahlen würden, go for it.
So, das war doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Die Arbeitswelt ist stets im Wandel und das wird sich in der Zukunft auch nicht ändern. Hans Rosineck war heute bei uns im Podcast zu Gast, um mir diese Unsicherheit ein bisschen zu nehmen. Dafür danke ich dir.
Sehr gerne rein.
Wenn ihr mehr zu dem Thema Arbeit wissen wollt, dann schaut mal gerne bei TikTok und bei Insta vorbei. Dort heißen wir Salon 5-. Und ihr könnt auch gerne bei uns in die anderen Podcasts reinhören. Tschüss!
Salon 5. Geld, Macht und Leben.